Grüß Gott und hallo zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute wieder mit eurem Lieblingsschwaben, Benedikt Aaron Deutsch und dem lieben Mauritz Mansberger.
Grüß dich, Benedikt.
Hi. Hallo Mauritz. Mauritz, wo befindest du dich aktuell?
Gerade sitze ich in Oslo, Billingstad und genieße hier die Sonne.
Ja, Mauritz hat mir letztens dazu verholfen, dass ein Kollege von ihm mich zum Handball einladen darf, weil wir gewettet haben, ob Mauritz in Island oder Norwegen wohnt. Und da er es mir kurz vorher erzählt hat, dass er von Island nach Norwegen umgezogen ist, habe ich die Wette gewonnen, obwohl mein Gegenüber sich zu 1000% sicher war, dass er gewinnt. Danke dafür nochmal, Mauritz.
Ja, kein Problem. Da hat den Kollegen ein etwas schlechter Zeitpunkt erwischt. Habe ich dann auch eine etwas aufgeregte Sprachnachricht erhalten.
Ich glaube, es waren da noch
keine. Aber er freut sich auf ein Sandballspiel.
Ja, also perfekt. Mauritz, bevor ich dich vorstelle, starten wir mit 5 schnellen Fragen. Ich denke, jeder, der meine Folgen anhört, weiß inzwischen, was kommt. Mauritz, ich mache das immer relativ einfach. Wenn ich merke, dass dir die Frage unangenehm ist, bohre ich noch mal ein bisschen tiefer.
Perfekt.
Nummer uno. Was erhoffst du dir von Treffen mit Freunden?
Qualitativ tiefgehende Zeit, die man mit normalen Menschen in Anführungsstrichen so nicht haben kann.
Ich gehe 100% mit. Wobei das was ist, ich habe das selber irgendwann mal so ein bisschen verlernt, weil ich der Handysucht zum Opfer gefallen bin und muss mich da echt regulieren, dass ich es einfach, wenn ich mit den Menschen zusammen bin, die ich gern habe, viel, viel öfter in der Tasche lasse.
Ja, absolut. Absolut. Also bin ich auch ein Fan. Wenn wir irgendwie essen gehen, ich sitze 2 Stunden mit denen am Essenstisch und keiner ist am Handy. Und das schätze ich. Und das ist für mich auch eine Voraussetzung ein bisschen, dass sowas auch möglich ist.
Aber das ist mega. Wenn das dann alle machen und quasi gut funktioniert. Cool. Mauritz, es geht weiter. Wofür würdest du sofort Geld bezahlen?
Für einen Tag in der Sonne.
Das bedeutet, heute ist dein Ziel quasi erreicht, oder?
Definitiv, ja.
Ja, ein bisschen neidisch.
Das sind die kleinen Dinge im Leben.
Absolut, absolut. Es ist ja auch, es gibt ja diesen Spruch, ohne Gesundheit ist alles nichts oder irgendwie so, wo ich finde, es fällt dir halt immer erst dann auf, wenn es ja dann doch nicht 100% gut geht oder irgendjemand im näheren Umkreis was hat. Wie geil es einfach ist, wenn es dir gut geht, wenn du leckeres Essen hast, wenn du gesund bist und wenn Sonne noch dazu kommt, überragend.
Ja, ist so.
Absolut. Nee, geil. Finde ich eine gute Antwort, klingt sehr bodenständig. Und jetzt.
I'm a simple man.
Ein bisschen. An welcher Stelle ist Muskelkater am schlimmsten, / am besten?
Am schlimmsten in den Waden. Das ist echt brutal. Also ich hatte mal so schlimm Muskelkater, ich konnte wirklich keine Treppen mehr laufen und selbst ist, jedes Mal vom Schreibtisch aufzustehen, war einfach nur eine Qual. Heißt, ich habe einfach dann 12 Stunden Dauer gearbeitet.
Aber auch eine gute Möglichkeit, produktiver zu werden.
Absolut, das ist sehr förderlich, ja. Am besten, ich würde sagen, in der Brust.
100%. Brust gehe ich 1000% mit. Brustmuskelkater tut in irgendeiner Art und Weise, fühlt man sich gut, wenn man weiß, dass man was gemacht hat. Aber Waden oder Oberschenkel ist Horror. Ich glaube, also ich gehöre leider Gottes zu meiner früheren Zeit, als ich noch ein bisschen fitter war als heute, war ich dennoch eher Typ Skip Leg Day. Und wenn ich dann doch mal musste, ich hab's gehasst, weil es dir halt wirklich am Tag danach schlecht geht.
Ja, das stimmt. Manche Dinge kann man halt nicht, muss man irgendwie mitmachen.
Ja,
Leg Day gehört nicht dazu.
Was für ein Lehrertyp wärst du?
Inspirierender Typ. Nicht so auf super, super streng, sondern ich glaube, dass es in der Schule viel, viel darum geht, dass Lehrer einen viel größeren Einfluss sozial haben und als Vorbildfunktion, als dass es wirklich eine fachliche Komponente ist. Klar, was man in der Schule lernt und so weiter, ist teilweise wichtig, teilweise weniger wichtig, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du, glaube ich, die meisten Schüler fragst, kommt es bei einem Fach unheimlich auf den Lehrer drauf an. Das gleiche Fach kann ein Jahr total unheimlich langweilig sein und wird gar nicht gemocht und in einem Jahr dann total spannend und es hängt am Ende vom Lehrer ab.
absolut. Also ich habe da bei mir in der eigenen Chronologie viele positive Beispiele, aber genauso viele negative dann, wo du einfach unsere Französischlehrerin die ersten 1-2 Jahre, die war im Nachgang furchtbar. Das heißt, mir haben die ersten 2 Jahre komplett gefehlt. Ich war damals mit meinen 14 Jahren auch nicht in der Lage, mich selbst zu disziplinieren und mich für dieses Fach zu interessieren. Und das hing mir die komplette Schulzeit danach.
Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Französischlehrerinnen oft so ist.
Ich glaube, man muss da auch besonders sein, wenn man sagt, man möchte Fremdsprachen wie jetzt Französisch, Spanisch oder Ähnliches unterrichten. Könnte sein. Machen wir den Haken dran, sonst kommen wir beide in Teufels Küche. Last but not least, wärst du gerne mit dir befreundet?
Mit mir selbst? Ja, ich glaube schon.
Also anhand der Antworten, die du jetzt in den ersten 4 anderen Fragen gegeben hast, würde ich das jetzt mal so unterschreiben. Und es gibt quasi kaum eine bessere Überleitung, als ob man gerne mit dir befreundet wäre, dich jetzt nach 7, 8, 9, 10 Minuten Podcast-Time vorzustellen. Heute bei mir zu Gast der liebe Mauritz Mansberger. Mauritz und ich kennen uns aus dem Finale des Jungmakler Awards. Und Mauritz hat was auf die Beine gestellt, das mich tatsächlich sehr beeindruckt, weil man dafür wirklich was können muss. Und er gesagt hat, er geht einen völlig anderen Weg, als viele Makler es sonst tun. Wer Mauritz noch nicht kennt, Mauritz ist Gewerbemakler und Mauritz hat die Gewerbe Academy gegründet. Mauritz, möchtest du in 3 Worten einfach noch selber was zu den beiden Themen sagen, in 3 Sätzen?
Oh, ich wollte gerade sagen, in 3 Worten wird schwierig. Gewerbemakler, 26 Jahre jung, komme ursprünglich aus der Ecke Heidelberg, also quasi zwischen Stuttgart und Frankfurt. Bin vor einiger Zeit nach Island gezogen, der Liebe wegen, jetzt Anfang diesen Jahres nach Norwegen, habe mich also von Deutschland so ein bisschen verabschiedet und auf dem Weg meiner Selbstständigkeit, die 2020 begann, 2019 in der Branche, habe ich neben meinem Maklerbüro halt auch die Gewerbe Academy gegründet, wo wir der Nachwuchsgeneration von Versicherungsmaklern den Einstieg, aber auch das langfristige erfolgreiche Bestehen im Firmenkundenmarkt ermöglichen.
Hast du wunderbar zusammengefasst. Die erste wichtige Frage, weil man das liest, ist ganz oft in Fachforen auf Facebook. Wie arbeitet man aus dem Ausland und darf dennoch quasi oder kann dennoch als Versicherungsmakler in Deutschland tätig sein? Wie funktioniert da dieses rechtliche Konstrukt?
Ja, das ist gar nicht so einfach, tatsächlich. Ich hätte es mir deutlich einfacher vorgestellt. Man denkt ja immer, ja, ich, keine Ahnung, gehe einfach ins Ausland, dann melde ich einfach meinen Wohnsitz um und dann hat sich das dann erledigt. Ganz so einfach ist es leider nicht. Ich überspringe jetzt mal die ganzen Hürden, die es auf dem Weg dorthin gab und komme mal direkt zur finalen Lösung, um euch das alles zu ersparen.
Sehr gerne.
Es gibt, glaube ich, ein, zwei andere Lösungen noch, aber die für mich einfachste und beste Lösung ist tatsächlich, das Firmenkonstrukt in Deutschland zu lassen. Also ich habe 3 Firmen, eine Holding GmbH, die die Anteile hält an meinen beiden GmbH und Co. KGs, also den beiden Personengesellschaften, einmal dem Maklerbüro und einmal der Gewerbe Academy. Mhm. Und die Firmen sitzen alle in Stuttgart. Und ich persönlich habe dementsprechend als natürliche Person eigentlich nichts mehr mit den Firmen zu tun. Ich bin dementsprechend nur angestellter Geschäftsführer. Und dann da dementsprechend eben mit persönlichem Wohnsitz im Ausland. Und das führt eben dazu, dass die ganze Besteuerung auf Corporate-Ebene eben in Deutschland stattfindet, beziehungsweise bei den Personengesellschaften, ja, weil das die Natur der Personengesellschaft ebenso mitbringt, nicht wie beim Einzelunternehmen erfolgt die Besteuerung über ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und dem Zielland, wo du dich eben aufhältst, privat.
Verstanden. Wenn ich Doppelbesteuerungsabkommen höre, dann stellen sich mir immer alle Nackenhaare, weil es viel, viel, viel zu kompliziert für mich klingt. Aber wer war jetzt, wenn wir einfach nochmal geschwind diesen Schritt zu den übersprungenen Hürden gehen, ist die deutsche Demokratie hier das Problem? Ist Europa das Problem oder das Problem in dem Land, wo du wohnst? Also wäre es jetzt, wenn du quasi in Zypern oder ähnliches wärst, anders gelaufen als jetzt Norwegen oder Island?
Ja, nein. Es gibt mehrere Faktoren. Also zum einen das Allerwichtigste, mit dem eigentlich alles steht oder fällt, ist natürlich die Erlaubnis, dass du dein Gewerbe überhaupt ausüben darfst. Mhm. Und wenn du das nicht erfüllst, dann wird eigentlich der zweite Schritt die steuerliche Regelung eigentlich obsolet, ja, weil es dann sowieso nicht funktioniert. Das heißt, du musst halt schauen, dass du ein Gewerbe ausüben darfst und dass du in Deutschland als Versicherungsmarkt aktiv sein darfst. Mhm. Es geht halt nur über ein Gewerbe, das in Deutschland ist. Oder halt, ob es jetzt ein Gewerbe ist oder in egal welcher Rechtsform. Oder meines Wissens nach, da bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, kannst du die Firma auch im europäischen Ausland haben. Beispielsweise sowas wie Zypern oder Estland oder sowas. Muss dann aus meiner Sicht, glaube ich, eine Kapitalgesellschaft sein. Aber ich kenne jemanden, der hat das so aufgestellt mit einer Estland-OÜ, also einer Kapitalgesellschaft in Estland, eine deutsche Zulassung als Versicherungsmakler bekommen. Und das geht auch wohl.
Okay, spannend. Letzte Frage wirklich zu der Thematik, weil sonst wird es sehr steuerlastig. Ist das was, was man alleine machen kann oder braucht man hier professionelle Hilfe dafür?
Also ich habe es nicht alleine geschafft. Aber ich hätte es mir auch auf gar keinen Fall zugetraut. Weil es ist mit vielen Dingen kannst du so Larifari umgehen, mit dem Finanzamt aber nicht. Und deswegen habe ich, ich habe hier eine Wirtschaftskanzlei, arbeite ich mit denen zusammen, die auf genau diese internationalen Steuerthematiken spezialisiert sind. Die haben auch ihren Sitz in Heidelberg und mit dem bin ich wirklich super zufrieden. Wir arbeiten jetzt seit fast 2 Jahren zusammen. Cool. Und die sind total gut. Und das würde ich auch eben empfehlen, dass das Geld, das man hier investiert, lohnt sich definitiv. Allein bei der Wahl der richtigen Rechtsform unter Berücksichtigung der zukünftigen steuerlichen Maßnahmen, die eben getroffen werden. Mhm. Ja, das ist schon aus meiner Sicht unabdingbar.
Verstanden. Dann wären wir noch bei einem ganz guten Thema, guten Übergang. Man sollte die Sachen machen, die man kann und im Zweifel, wenn man etwas nicht so gut kann, nicht rumwursteln, sondern jemanden suchen, der es besser kann. Warum Gewerbemakler?
Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich stimme dir vollkommen zu mit dem Punkt. Das habe ich auch so in dem Verlauf meiner Maklerkarriere festgestellt. Du kannst auf allen Hochzeiten tanzen, aber je mehr Dinge du machst, je mehr Dinge du versuchst, gut zu sein, desto mehr merkst du, dass die Prozesse darunter leiden, dass die Skalierbarkeit leidet und dass auch die Beratungsqualität leidet. Und für mich ist es immer an einem Punkt, wenn ich selbst drunter leide, ist es fein, ja? Also das ist mein Problem, aber sobald die Kunden drunter leiden, sage ich, geht's nicht mehr.
Verstanden, ja.
Und das war tatsächlich einer der Gründe für meine Spezialisierung, aber nicht der Grund, warum ich in die Gewerbekundenberatung gegangen bin.
Also, warst du schon immer gewerbelastig oder bist du quasi auch ganz klassisch, wie viele von uns so als Bauchladenmakler losgelaufen?
Mehr oder weniger schon, ja. Also wie viele auch im Strukturvertrieb natürlich gestartet vor 2020, Ende 2019, direkt während Corona. Und dort lernst du ja natürlich erstmal die Branche kennen, so ein bisschen. Probierst dich so ein bisschen zu orientieren, probierst alles mal so ein bisschen aus, von Privatsachgeschäft über Privat-Kfz, dann natürlich Biometrie und Leben. Sammelst du über deine Erfahrungen, dann ist vielleicht ab und zu auch mal ein Selbstständiger dabei. Und das heißt ja natürlich anfangs auch im Privatgeschäft, bis ich dann irgendwann mal so ein bisschen angefangen habe zu rechnen und dann halt auf eine sehr interessante Unterscheidung zwischen Privatkunden und Firmenkunden gestoßen bin, die Höhe der Prämienvolumen im Bereich Komposit betroffen hat.
Bestanden. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Maklerkollegen von uns und dann sagt er zu mir so völlig enthusiastisch, ich will keine BU, ich will Maschinenbruch. Wo ich im ersten Moment wirklich auch schmunzeln und lachen musste, bis ich, sag mal, jetzt mit ein paar Jahren Abstand verstanden habe, wie viel lukrativer, sag mal, ein Firmenkunde im Verhältnis von der Bestandsprovision zu 10, 15 oder auch 20 Privatkunden sein kann.
Ja. Ist so. Kann man nicht viel zu sagen. Darüber schreibe ich sehr, sehr viel in meinem LinkedIn-Kanal. regelmäßig Beiträge über dieses Thema, über genau diese Unterscheidung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist wie ein Schlüssel im Schloss, den in dieser Branche niemand dreht. Weil es ist eigentlich so offensichtlich. Aber trotzdem übersehen diesen Bereich ganz, ganz viele.
Was war so dann dieser Keypoint, oder gibt es so ein Schlüsselerlebnis, also gesagt hast, ich möchte nicht mehr Privatkunden machen, sondern ich möchte jetzt Gewerbe machen?
Gab es tatsächlich. Es war tatsächlich ein Tag, wo ich dann von einem auf den anderen Tag beschlossen habe, so, das war's jetzt. Ich bin aus der Privatkundenberatung raus, weil ich eben diese Berechnung mal gemacht habe. Ich war grundsätzlich immer schon ein großer Fan von Sachgeschäft. Ich fand diese Idee, dass du mit jedem einzelnen Vertrag, den du quasi in dein Körbchen legst, in deinen Bestand ziehst oder in deinen Bestand einsammelst, mit jedem einzelnen Vertrag wächst deine wiederkehrende Provision. Und diese Idee fand ich so spannend, dass das ursprünglich auch einer der Gründe war, warum ich damals auch in die Branche gegangen bin. Weil ich von diesem wiederkehrenden passiven Einkommen geträumt habe. Und dann habe ich habe ich das Ganze mal nach anderthalb Jahren in der Branche Privatkundenberatung immer ausgerechnet und habe halt gemerkt, hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, 150 Privatkunden damals zu dem Zeitpunkt dann gehabt. Hab mir da mal ausgerechnet, was kommt denn da so rum im Bereich Komposit. Hab halt festgestellt, das rechnet sich hinten und vorne nicht. Also nur vom Kompositgeschäft könnte ich nicht leben. Weil die ganzen Kunden, die ich jetzt habe, der ganze Beratungs-, Betreuungsaufwand, die ganzen Schäden und so weiter, die durch das Kompositgeschäft entstehen, und dann kommt halt bei einer Haftpflicht oder bei einer Hausrat 10, 20, 30 Euro Provision rum, wenn überhaupt. Pro Vertrag, ja, das ist schon sehr gut gerechnet, habe ich mir mal ausgerechnet, okay, wie viele Kunden bräuchte ich, und würde ich mit, selbst wenn ich 1.000, 2.000 Kunden hätte und entsprechend auch Verträge, würde sich das dann lohnen? Und für mich war die Antwort auf diese Frage halt nein, weil mit so vielen Verträgen, wie gesagt, die ganze Betreuung, Beratung kommt dann da wieder hinzu. Das heißt, du musst von den Bestandsländern, die du dadurch generierst, eigentlich wieder Mitarbeiter bezahlen. Das heißt, am Ende baust du dir ein Riesenrad auf, wo eigentlich nicht wirklich was übrig bleibt, wo du dann doch das eigentliche Geld tatsächlich doch wieder nur mit Storno-Geschäft verdienst.
Verstanden. Jetzt ist es ja so, das klingt jetzt wirklich doof, ich habe es dir erzählt, wir haben vor ein paar Wochen mal Kontakt gehabt. Ich hatte jetzt ein paar Tankstellen, die ich versichern durfte. Jetzt ist es so, ich habe da für mich selber einen Prozess gefunden. Ich glaube auch, dass ich in der Thematik jetzt relativ fit bin. Aber so doof es klingt, wie war dein Plan zum Sagen, ich werde Gewerbemakler, ich kann da damit Geld verdienen, aber Punkt A, wo hast du das Fachwissen herbekommen? Und B, woher kamen denn urplötzlich die anderen Kunden? / Gewerbekunden.
Ja, das Fachwissen ist eine Sache. Da habe ich damals ziemlich große Probleme mit gehabt, muss ich sagen. Ich dachte, ja, in der IHK hat man halt natürlich nichts über die Firmenkundenberatung gelernt. Dachte ich, dann gibt es sicherlich dann nochmal irgendwie eine Ausbildung oder sowas, wo man sich spezialisieren kann. Hab da aber echt Schwierigkeiten gehabt, was Gutes zu finden. Also es gibt da so ein, zwei Player am Markt, die das grundsätzlich anbieten. Habe ich auch mitgemacht an so einen Expertenlehrgang zum Gewerbemakler oder Gewerbekompositversicherung war das damals, glaube ich. Und ja, das war relativ oberflächlich. Es hat mir unheimlich viel gefehlt. Und im Endeffekt habe ich dann halt für mich gelernt, okay, diese ganzen Unsicherheiten, die es in diesem Bereich gibt, das ganze Fachwissen, das muss man sich eigentlich selbst aneignen. Ja, und habe dann halt angefangen, Bedingungswerke zu lesen. Bedingungswerke sind übrigens ein extrem gutes Lehrbuch, weil alles, was du wissen musst, steht eigentlich in einem Bedingungswerk drin. Das heißt, sehr, sehr gute Lehrbücher ist halt natürlich ein bisschen trocken manchmal. Und halt überhaupt nicht aufbereitet.
Ah. Ein bisschen, ja.
Und das war wirklich, das war schwierig, hat auch viel, 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 viel zu lange gedauert, also viel länger, als es hätte dauern sollen. Und dann an dem Punkt habe ich mir dann gemerkt, okay, hier ist die Erklärung, warum niemand in der Firmenkundenberatung ist. Ja, genau das ist der Grund. Weil der Einstieg brutalst schwierig ist. Und weil es auch wirklich wenige Leute gibt, die in diesem Bereich tätig sind und du dich auch so mit wenig austauschen kannst. Dass mir jemand sagt, hey, ich sag dir, wie es geht, ich nehme dir an die Hand, ich habe hier ein Ausbildungssystem, das funktioniert, hier ist ein Netzwerk für dich, wo du dich austauschen kannst mit Gleichgesinnten. Gab's damals alles nicht.
Nee, das glaube ich gleich, dass der Gewerbe eine andere Nummer ist als BU oder Altersvorsorge, PKV, ja.
Das gibt ja massig. Da kannst du dich mit gefühlt jedem x-beliebigen Markt auseinandersetzen, jeder berät es. Jeder stellt natürlich da in dem Sinne auch deine Konkurrenz für dich da auf der anderen Seite. Mhm. Aber da gibt es genügend Schulungsmaterialien zu, weil damit halt auf der einen Seite oder auf der offensichtlicheren Seite die meisten Leute ihr Geld verdienen, denkt man.
Mhm.
Bezüglich der Frage, wo die Kunden herkamen, ist eine sehr gute Frage. Aus zwei Quellen. Ich habe schon von ganzem Anfang in der Marktwirtschaft immer viele aus Empfehlungen raus Kunden generiert. Das heißt, auch da diese Idee, theoretisch reicht ein Kunde und du musst nie wieder Akquise machen, weil theoretisch kann ich einen Kunde x-mal unendlich mal weiterempfehlen. Ja. Hat natürlich nicht mit einem Kunden funktioniert, aber du hast schon relativ früh, dass dann auch viele Empfehlungen kamen. Und damals, also auch der Strukturvertrieb, wo ich angefangen habe, Königswege.
Ja.
Da habe ich mir ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut und war dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mich auf die Gewerbekundenberatung spezialisiert habe, halt auch von über 1000 Vertriebspartnern der Einzige, der diesen Bereich gesehen hat und der sich in diesem Bereich eben angefangen hat, Kunden zu beraten.
Mhm.
Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, über 1000 Vertriebspartner und einen der Gewerbekunden berät, sind über 1000 Empfehlungsgeber. Und das hat tatsächlich wirklich, wirklich gut funktioniert. Und dann, da bin ich auch, also Königswege, unheimlich dankbar. Und dort im Netzwerk, weil ich in sehr, sehr kurzer Zeit halt einen sehr, sehr großen Kundenstamm aufbauen konnte, was in so einer kurzen Zeit echt eigentlich schwierig ist.
Quasi ein kompletter Kickstart über dieses Netzwerk, die Vertriebspartner von Königswege.
Ja. Und das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man einen Strukturvertrieb nutzt, in der Regel. Aber funktioniert unheimlich gut und das kann ich auch wirklich empfehlen. Also wenn da draußen Maklerinnen und Makler sind, die im Strukturvertrieb beschäftigt sind und noch nicht viele oder noch gar keiner diesen Bereich der Firmenkundenberatung für sich in Anspruch genommen hat, nutzt es, weil das Netzwerk in so einem Strukturvertrieb ist schwierig nachzubilden. Das ist wirklich schwierig.
Glaube ich, aber da gibt es ja auch bei euch jetzt bei Königswege noch 2, 3, 4, 5 weitere Beispiele, wie das wirklich optimal genutzt wird, dass es Spezialisten gibt, die quasi gemeinsam für Kollegen quasi bestimmte Fachthemen abdecken. Also da großen Respekt auch an dieser Stelle nochmal an den lieben Stefan und Kollegen. Machen einen guten Job für unsere Branche.
Absolut, definitiv. Ja.
Wenn ich mich jetzt entscheide, zum sagen, okay, ich möchte als Gewerbemakler fit werden, was wäre deine Empfehlung Nummer 1, wie ich jetzt loslege, Moritz?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage.
Und du darfst jetzt Werbung machen.
Ich darf Werbung machen. Ja, also mittlerweile würde ich dir natürlich empfehlen, die Gewerbeakademie dafür zu nutzen. Die Gewerbeakademies, wie gesagt, vor etwa 3 Jahren haben wir angefangen, das Ganze zu gründen. Mit einem Team aus knapp 12 bis 15 Leuten daran ist gearbeitet. Mhm. Und mittlerweile auch, also irgendwie ging es jetzt doch schnell, haben wir das Ganze, also den ganzen Titel, dass wir staatlich anerkannter Bildungsträger sind.
Cool.
Wir sind mittlerweile auch der bestbewertete und meistbewertete Bildungsträger für Gewerbemakler in ganz Deutschland. Und,
cool.
Wir gehen halt ein bisschen mit einer anderen Herangehensweise dran. Die 1, 2 anderen Player, die es an dem Markt gibt, die gibt es seit 20, 30, 40 Jahren. Wir sagen es mal so. Wir sprechen mehr die Nachkommens, die neuen Generationen an, die etwas jüngeren Generationen, die Nachwuchsmakler und Maklerinnen, die den Bereich Digitalisierung verstanden haben, die mit digitalen Schulungsplattformen gut umgehen können und die eben nicht auf irgendwelche Präsenzschulungen gehen wollen, wo man dann im Endeffekt danach irgendwie 400 Seiten PowerPoint durchgeschickt bekommt, das war's dann.
Verstanden. Das heißt, also so doof es jetzt klingen mag, die Gewerbe Academy ist vor allem dafür da, Leute auszubilden und fit machen für den Bereich?
Unter anderem. Also man kann das Ganze quasi in mehrere Stufen sehen. Die erste wichtige Stufe ist natürlich das Legen der fachlichen Grundlagenkenntnisse und erweiterten Grundlagen. Und das Das fängt natürlich an bei fundamentalen Wissen, wie was es für verschiedene Betriebsarten gibt, was es für Rechtsformen gibt, steuerliche und gesellschaftsrechtliche Grundlagen in der Firmenkundenberatung. Hat eigentlich mit den ganzen Produkten und so weiter in den Sparten noch nicht viel zu tun, ist aber unheimlich wichtig. Vergessen die meisten. Und das heißt,
bitte.
Ruhig. Und genau dann geht es natürlich weiter mit den ganzen fachlichen Inhalten über die verschiedenen Sparten, also sowohl Komposit als auch betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung, es kommt betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung dazu. Und das ist eben so ein On-Demand und komplettes Remote-Schulungssystem, wo du dich einfach komplett durcharbeitest in deiner eigenen Geschwindigkeit, in deiner, ja, mit deiner eigenen, ja, an wo auch immer du das Ganze möchtest. Und dann im zweiten Schritt gehen wir natürlich weiter und sagen, hey, wenn du jetzt die fachlichen Grundlagen gelegt hast, gehen wir jetzt daran, das Ganze zu skalieren. Ja. Durch Prozessmanagement, Implementierung von Service-Honoraren, wie du Digitalisierung, KI und so weiter nutzen kannst für deine Maklerfirma.
Also so dieses Ziel ist nicht nur zum sagen, Betriebshaftpflicht ist cool, weil, und Betriebshaftpflichtanbieter ABC ist cool, weil, sondern wirklich so dieses Ganze drumrum so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, um das nachher rechtssicher, prozessorientiert und langfristig erfolgreich quasi aufzuziehen.
Ganz genau. Eben weil wir so einen engen Bezug auch aus der Praxis haben, was ich unheimlich wichtig finde, wissen wir eben ganz genau, okay, was ist für den Markt erst relevant und was ist nicht relevant. Und deswegen sind die Inhalte so aufgearbeitet, dass wir jedenfalls probieren, die perfekte Mitte aus zu viel fachlicher Tiefe, aber auch zu sehr Oberflächlichkeit zu finden. Also eine gute Mischung aus fachlicher Ausbildung, aber auch eben vertrieblicher Ausbildung und Gesellschaftsresearch über die Produkte.
Nee, das ist ja, ich spreche auch immer mal wieder mit Vertretern von Versicherungen quasi zum Thema Maklerbetreuung der Zukunft. Und ich finde, das ist ganz ähnlich zu dem, was da auch immer wieder auftaucht. Es geht nicht nur darum zu sagen, die neue BU-Versicherung, da sind wir 2% besser als jetzt die Konkurrenz, sondern es geht auch da ganz oft drumherum, wie kann dir die Versicherung drumherum helfen? Also nicht quasi dieser reine Produktverkauf, sondern wo kann die Mehrwerte schaffen, die dir als Unternehmer oder von der Prozessthematik einfach helfen? Und ich habe das Gefühl, das ist ja auch irgendwo so euer Ansatz dann gewesen, zum sagen, wir möchten dich als Gesprächspartner auf Augenhöhe für den Unternehmer nachher ausbilden.
Richtig, absolut. Weil gerade im Firmenkundenbereich ist es halt, jeder Kundenfall ist wirklich anders. Die können sich unheimlich krass unterscheiden in der Art und Weise, wie sich Privatkunden nicht unterscheiden können. Und wenn du mit einem Geschäftsführer am Tisch sitzt und der Geschäftsführer merkt, du weißt nicht mal, was der Unterschied, wenn er eine GmbH und Co. KG beispielsweise als Rechtsform hat, und du weißt nicht mal, was der Unterschied ist zwischen der GmbH und Co. KG und der GmbH, dann kannst du das Gespräch abbrechen.
Wird's eng. Das ist jetzt schon 10 Jahre her, da war ich glaube noch dualer Student. Da bin ich mal mit einem Underwriter von der Württembergischen, wo ich damals gelernt habe, durch so eine Industriehalle gelaufen. Ja, und der ist da wirklich durchgelaufen und hat gesagt, dieser Heizstrahler passt nicht, da müsst ihr gucken wegen Abstand vom Feuerlöscher, der muss die und die Norm haben. Da ging's im Nachgang gar nicht mehr um den Preis, was dieses Produkt gekostet hat, sondern der Geschäftsführer von der Firma hat quasi nach 3 Minuten verstanden, hier läuft einer durch, der hat wirklich Peil, was in dieser Halle passiert und wie es eigentlich richtigerweise aussehen muss. Das ist auch jetzt mit über 10 Jahren Abstand echt immer noch einer der beeindruckendsten Verkaufsgespräche all time gewesen.
Ja. Ja, die Frage, die man sich stellt, ist es an dem Punkt noch Verkauf oder halt Beratung? Also ich differenziere mich da immer ganz gerne ein bisschen von, weil ich bin kein klassischer Vertriebler. Natürlich ist es wichtig, dass das Produkt am Ende platziert wird, weil der Kunde davon natürlich auch einen Vorteil hat. Aber auf der anderen Seite finde ich, wenn du fachlich auf dem Level bist und der Kunde auch spürt, dann denkt sich der Kunde nicht, der will mir jetzt was verkaufen, sondern er hat wirklich das Gefühl, ich weiß ganz genau, warum ich das brauche. Und Firmenkunden sind in der Regel daran auch so drauf, dass sie das verstehen und dass sie das auch dann umsetzen, weil da eben jetzt nicht wegen 45 Euro dann rumgemeckert wird.
Hast du das allgemeines Gefühl, bei Firmenkunden redet man weniger über den Preis als beim Privatkunde?
Absolut. Also das ist einer der Dinge, die nicht wahrer sein könnte für die Firmenkundenberatung. Also, weil Privatkunden zahlen das Ganze immer aus ihrer eigenen Tasche. Mhm. Ja, das ist schon versteuertes Geld, in der Regel, wenn es halt Angestellte sind. Und dann müssen sie es nochmal on top aus der eigenen Tasche bezahlen. Und bei Firmenkunden ist es natürlich so, das ist das Gesellschaftsvermögen. Ja, der Unternehmer haftet ja auch persönlich für die Firma, für gewisse Fehlentscheidungen, für Dinge, die er nicht umsetzt. Und mit seinem Privatvermögen. Das heißt, er hat auch ein Interesse, dass die Firma gut abgesichert ist. Und interessanterweise habe ich das Gefühl, dass vielen und gerade vielen Unternehmern und Geschäftsführern ist die Firma deutlich wichtiger als ihre private Zeugs. Ja. Weil die Firma ist also das Baby, das haben sie aufgebaut und alles.
Nee, verstanden. Ich habe auch mit den wenigen Geschäftskunden, mit denen ich zu tun habe, die ich inzwischen aber immer fleißig abgebe, weil ich einfach nicht in der Tiefe genug drin bin, immer das Gefühl, die wollen den Scheiß, nenne ich es jetzt mal, erledigt haben. Und ob es nachher mehr kostet oder nicht, ist egal, sondern es muss funktionieren, wenn was ist. Also ähnlich wie du gesagt hast, Leistung nochmal deutlich wichtiger als der Preis. Und auch vielleicht doch noch mehr die Tendenz zum Leistungssieger als zum Preis-Leistungssieger.
Absolut, ja. Weil im Endeffekt hast du natürlich auch als Makler eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Haftung auch für deine Beratung. Mhm. Und am Ende des Tages geht es natürlich auch im Firmenkundenbereich um etwas andere Schadenhöhen im Durchschnitt. Ja, und wenn man dann nur, um jetzt mal 200, 300 Euro zu sparen, auf irgendein anderes Produkt verzichtet, wo eine wichtige Klausel oder ein wichtiger Leistungsbaustein drin gewesen wäre, dann hast du nicht am Ende nicht nur der Kunde ein Problem, sondern auch du als Vermittler.
Sind, also gibt es eine Nachfrage über SEO? Also googeln wirklich jetzt Geschäftsführer, Geschäftsinhaltsversicherung, Zimmereibetrieb oder Digital-Agentur für irgendwas? Oder kommen eure Leads, eure Kunden dann doch eher über Social Media? Also wie ist da deine, gibt es eine SEO-Strategie und gibt es eine Social-Media-Strategie?
Wir machen nach wie vor unheimlich viel aus Empfehlungen, weil ich für mich festgestellt habe, dass Empfehlungen einfach für mich die besten Gespräche sind. Das sind die wärmsten Kundenkontakte, da ist immer schon ein gewisser Vertrauensvorschuss da und es macht mir einfach am meisten Spaß, weil ich bin Fan von Effektivität, von Effizienz in Kundenberatungen und wenn ich 10 Empfehlungen beraten kann versus 10 kalte Leads, dann sind die 10 Empfehlungen, ist die Abschlusswahrscheinlichkeit natürlich deutlich, deutlich höher. Das auf jeden Fall. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass so dieser klassische Geschäftsführer im Altersdurchschnitt, jetzt sage ich mal 30, 40 plus, ist nicht so auf Social Media, nutzt die Social Media Kanäle nicht so wie die jüngeren Generationen. Mhm. Das heißt, richtig gute Akquisestrategien für Firmen, auch größere Firmen, die werden, glaube ich, so, wenn die Nachwuchsgeneration in Geschäftsführeralter kommen, richtig gut funktionieren, weil die sich dann eben an diese ganzen, an den Social Media eben damit auch aufgewachsen sind. Ja, das ist bei den älteren Generationen einfach nicht mehr so der Fall.
Klar, absolut. Okay, jetzt bist du aber doch auch relativ präsent auf Social Media. Ich bin übrigens großer Fan davon, wie du das Ganze aufziehst. Mega authentisch, mega cool und einfach dann doch auch ein bisschen anders als der klassische Versicherungsmakler. Gibt's einen Plan dahinter? Also ist hier wirklich auch die, ich sag's bei mir immer, die Daseinsberechtigung in der Branche so ein bisschen hochzuhalten und auch in der Branche präsent zu sein? Oder geht's hier quasi auch um Neukundengewinnung? Oder hier Ziel, Leads für die Gewerbeakademie zu generieren?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Bevor wir überhaupt Leads generieren können, ist eigentlich unsere Aufgabe erstmal überhaupt einen Awareness zu schaffen. Ja? Mhm. Also wir probieren eigentlich im ersten Schritt erstmal die Firmenkundenberatung anderen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie auch verdient. Weil, wie gesagt, wenn du dir die Anzahl an Vermittlern, vor allem die Anzahl an jungen Vermittlern anschaust, die jetzt auch nachkommen, die in die Firmenkundenberatung gehen, ist sowas von verschwindend gering. Das ist ein Problem für Versicherer, das ist ein Problem für Kunden und das ist auch ein extremes Problem für Vermittler. Und deswegen ist es eigentlich, bevor man überhaupt daran denken kann, ja, Leads zu generieren, muss man erstmal überhaupt erklären, warum die Firmenkundenberatung interessant ist, weil sonst bringt die Werbung nichts. Die Werbung, ja, du sprichst damit sonst niemanden an, wenn sich niemand was darunter vorstellen kann. Ja, das heißt, die Strategie hinter unserem Marketing, auch hinter dem Podcast, den ich damit habe, ist erstmal eigentlich Aufklärung zu betreiben. Erstmal die Makler, die Vermittler auf einer Reise mitzunehmen, wo wir erstmal bei den ganz Basics anfangen und erstmal erklären, es gibt einen Unterschied zwischen der Privatkunden- und der Firmenkundenberatung. Wo liegen diese Unterschiede? Dann im weiteren Schritt, also dazu kommen dann einige Posts und dann kommen in den nächsten einige weiteren Posts eben eine Erklärung. So, jetzt weiß man, dass es eine Firmenkundenberatung gibt. Was ist die Firmenkundenberatung überhaupt? Was gehört da dazu? Welche Bereiche gehören da dazu? Welche Bereiche gehören nicht dazu? Und dann gehen wir so langsam, führen wir so ein bisschen auch ein in, warum kann es sich denn überhaupt lohnen, Firmenkunden zur Beratung und die Privatkundenberatung vielleicht auch ein bisschen mit ein bisschen kritischeren Auge, als es viele tun, zu betrachten. Erst dann, wenn man da so ein bisschen, also wir haben auch oft Leute, die anfragen für die Gewerbe Academy, die sagen, ich habe euch jetzt 4, 5, 6 Monate, bin ich euch auf LinkedIn verfolgt und habe diese Reise mitgemacht und jetzt verstehe ich eigentlich erst, jetzt habe ich die Werbung gesehen und jetzt verstehe ich erst, dass es sich auch lohnen kann. Ja.
Das heißt, das ist immer wieder, steter Tropfen höhlt den Stein oder so.
Absolut, ja, okay. Definitiv.
Okay, das heißt, da kann man aber eine Sache, die ich auch immer extrem wichtig finde, gerade in dem Social Media Game, festhalten. Es geht nicht darum, 3 Wochen Vollgas zu geben auf Social Media, sondern es geht darum, eine Konstanz reinzubringen und irgendwo eine Geschichte zu erzählen.
Absolut, absolut. Weil diese, ich meine, das kannst du auf viele Bereiche anwenden, auf das Unternehmertum, auf Social Media und auch vor allem auf die Firmenkundenberatung. Weil es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und vor allem, wenn du dir diese Philosophie anschaust, berate ich jetzt Privatkunden und fokussiere mich hauptsächlich auf Leben- und Biometriegeschäft, habe somit das schnelle Geld, schnell verdientes Geld, aber auch das Geld, das vielleicht auch schnell wieder weg ist, wenn ein Storno reinkommt. Oder bin ich in der Lage zu entscheiden, dass ich heute eher das langfristigere Geld verdiene, also lieber mir einen Kompositbestand aufbaue, wo es vielleicht nicht möglich ist, direkt im ersten Monat mal die 20.000 Umsatz zu schreiben, aber lieber dann nach 1, 2 Jahren 20.000 aber jeden Monat zu haben, ohne dass es, durch den Storno wieder weggehen kann. Das ist halt die Frage, die man sich stellen sollte.
Ich glaube, dann ist jetzt ja aber dann, der Weg ist ja dann zum Start wahrscheinlich zweigleisig zu fahren. Weil ich glaube, viele können sich nicht leisten zu sagen, ich habe kein AP-Geschäft mehr und baue mir einen Kompositbestand auf.
Stimmt. Die meisten haben das nicht. Ja. Ich hatte damals Glück, weil ich hatte mir zum Jahresende 2021 oder sowas, lief sehr, sehr gut. Deshalb hatte ich mir quasi aus Versehen ein ganz gutes Polster verdient.
Cool.
Und hatte dann auch den Luxus zu sagen zu können, okay, jetzt wo ich diesen Punkt verstanden habe mit der Firmenkundenberatung, ich habe dann wirklich einfach gesagt, ich berate so lange Gewerbekomposites, bis ich damit meine Fixkosten decken kann. Und ich hoffe, dass meine Ressourcen, die ich mir angespart habe, so lange reichen, um das so lange zu kompensieren, bis ich an dem Punkt bin. Weißt du, was ich meine?
Verstehe ich absolut, ja.
Und es hat tatsächlich ganz gut zum Glück geklappt. Ich habe seitdem wirklich nur Kompositgeschäft geschrieben. Ich habe kein Leben mehr geschrieben, keine Biometrie mehr, auch im Firmenkundenbereich nicht. Und wirklich halt 100% den Kompositbereich in der Firmenkundenberatung da verfolgt.
Aber ich glaube, das ist dann auch wieder, das habe ich gerade gesagt, fahren wir zweigleisig oder man macht so wie du, zum sagen, man fokussiert sich. Ich glaube, auch hier kann das, wenn man den Puffer hat, vielleicht sogar noch besser funktionieren, weil man Fokus ganz anders setzt und weiß, man muss dieses Ziel erreichen. Weil wenn man es nicht erreicht, dann tut es spätestens nach ein paar Monaten weh.
Richtig. Ich meine, du kannst es ja versuchen. Wenn du einen gewissen Puffer hast, kannst du es versuchen. Wenn du merkst, okay, es dauert doch länger als geplant, man hat ja immer die Möglichkeit, wieder zurückzugehen. Aber natürlich hast du absolut recht mit der Aussage, dass wenn du dich 100% auf eine Sache fokussierst, hast du einfach eine andere Durchdrehung, du hast eine andere Effizienz, als wenn du deine Aufmerksamkeit zwischen 2 oder 3 verschiedenen Bereichen wieder aufteilst. Das ist ganz, ganz klar.
Es hast du vorher gesagt, du hast auch seit Jahren dann nur noch Composite geschrieben und kein BAV, BKV. Liegt es daran einfach zum sagen, hey, wir machen nur Composite, lieber Makler, dein BAV-Geschäft kannst du weiter selber machen? Oder weil du sagst, passt einfach nicht in die Thematik des Gewerbemaklers rein?
Es passt unheimlich gut in die Thematik rein, grundsätzlich. Da bin ich nur wieder halt Fan von tiefgehender Beratungsqualität und allein der Composite-Bereich ist so umfassend, so umfangreich, dass ich mir teilweise schon überlegt habe, ob ich mich nur auf eine Sparte irgendwie Haftpflicht oder sowas spezialisiere.
Okay.
Weil, wie gesagt, wenn du 100% eine Sache machst, dann kannst du die tendenziell sehr, sehr gut machen. Mhm. Und wenn man halt noch BAV, BKV mitnimmt, hast du wieder die gleiche Thematik. Hast neue Prozesse, die ineffizienter sind, hast neues Fachwissen, was du dir aneignen musst, Dinge, wo du Track behalten musst auf gewisse Änderungen, die sich gesetzlich ergeben und so weiter. Und kannst du wirklich deinem Kunden erzählen, ich mache die beste Beratung für BAV, die du dir vorstellen kannst, obwohl ich auch noch BKV und den ganzen Composite-Bereich mache? Oder würde dein Kunde da dann nicht sagen, hey, ich habe da jemanden, der macht den ganzen Tag nichts anderes als BAV. Der macht den ganzen Tag nichts anderes als gewerbliche Sachversicherungen. Dem vertraue ich da ein Stückchen mehr, weil er einfach 100% seiner Zeit auch darin verwenden kann.
100% verstanden. Kapiert. Passt für mich.
Aber ich sag's, wie es ist, also die wenigstens sind, glaube ich, so drauf, sind da so radikal. Und ich glaube, dass es möglich ist, eine sehr, sehr gute Dienstleistung zu erbringen, auch wenn mehrere Bereiche für dich entdeckst. Vor allem, wenn du das Ganze intern irgendwie so abbilden kannst, dass man sich das vielleicht aufteilt. Also als Maklerbüro kannst du ja trotzdem alle Bereiche abbilden.
Ja, das ist ein guter Kollege von uns, der die Finanzberatung Biel würde jetzt wieder sagen, ein Ärztehausprinzip, dass jeder nur das macht, was er kann. Aber klar, wenn du jetzt sagst, du machst Composite und noch BAV, BKV, dann brauchst du halt im Zweifel vielleicht nicht mehr nur 5 Experten, sondern bist schon wieder eher bei 10, 15 und noch mehr und bläschst das Ganze auf. Also ich finde, das hast du mega cool gesagt, dass es einfach Sinn macht, sich in eine Sache tief reinzugehen, weil nur dann kannst du als absolute Experte auftreten und auch nur dann wirst du als absolute Experte draußen wahrgenommen.
Richtig. Das ist nämlich nochmal die andere Sache. Was das hat für eine Außenwahrnehmung, selbst ohne, dass du Werbung machst. Ja, weil natürlich kannst du sagen, ich berate nur BAV, ich mache nichts anderes. Das wird wirklich gut wahrgenommen, aber die tatsächliche wahrgenommene Kompetenz von dem Kunden, die kommt nicht, indem du eine LinkedIn-Seite oder eine Webseite hast, wo drauf steht, ich mache nur Gewerbekunden. Diese wahrgenommene Kompetenz, das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Bei einer Begehung kommt es durch. Ja, die kann der Kunde nur wirklich, die merkt er unbewusst, indem du in dem Termin sitzt und wirklich zeigst, hey, du machst wirklich den ganzen Tag nichts anderes.
Ist so. Nee, geil. Weiß nicht, ob man das live im Podcast sagen darf. Ich entschuldige mich für die Fäkalsprache. Super, mein lieber Moritz. Moritz, wir sind dann eigentlich auch schon nach einer guten Dreiviertelstunde am Ende unseres Podcastes. Gibt es noch ein oder zwei Tipps, die du einem jungen Makler, der jetzt Bock hat, zum sagen, hey, Gewerbe klingt eigentlich ganz cool, mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich wünschte, ich hätte mich damit schon vorher auseinandergesetzt. Das heißt, Tipp Nummer 1, setz dich damit so früh es geht auseinander. Nicht mal zwingend, dass du das Ganze dann auch umsetzt, aber einfach, dass du mal gesehen hast, was es auf der anderen Seite der Privatkundenberater noch gibt und welche Möglichkeiten da schlummern. Wenn du dich dann dafür entscheidest, gut. Wenn du dich nicht dafür entscheidest, auch gut. Und der zweite Tipp ist natürlich, achte darauf, dass du, bevor du wirklich zu tief in die Beratung einsteigst, auf eine gute Ausbildung, auf eine gute fachliche Ausbildung, egal jetzt erstmal wo, schau, dass du dich wirklich gut ausbildest, weil Fachwissen ist aus meiner Sicht eins der besten Vertriebsinstrumente. Und gerade in der Firmenkundenberatung ist ein hochqualitatives Fachwissen wichtiger als in irgendeiner anderen Branche aus meiner Sicht.
Hast du schön gesagt. In diesem Sinne, Makler und Vermittler Podcast over and out. Moritz, danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung, Benne. Bis dann.